Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Tech & Nature und Trending Topics. Ich bin Marcel Strobel. 5 Gramm Mikro- und Nanoplastik nimmt jeder Mensch pro Woche auf. Das entspricht ungefähr dem Gewicht einer Kreditkarte. Was das Mikroplastik in unserem Körper anstellen kann, verrät uns heute Professor Lukas Kenner von der Medizinischen Universität Wien. Hallo Herr Kenner.
Ja, guten Morgen.
Sie haben jetzt erst kürzlich eine Art von Übersichtsstudie veröffentlicht mit einigen Kolleginnen und darin beschreiben Sie halt, dass wir, also jeder von uns, ungefähr im Schnitt in der Woche 5 Gramm Mikro- und Nanoplastik aufnimmt. Das hat mich dann doch erschreckt am Anfang. Hat Sie das auch erschreckt oder wussten Sie das schon vorher?
Naja, also ich habe mich ja doch schon einige Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt. Und wie ich das also gelesen habe, hat mich das natürlich schon erschreckt, wobei ich durch die Beschäftigung mit dem Thema jetzt schon etwas abgebrüht bin, was das betrifft, weil die Dimensionen, die das annimmt, die Belastung nämlich und auch die Produktion von Kunststoffen generell, ja, die ist schon enorm, muss ich sagen. Also das ist dann schon, wo man sagt, okay, wenn man das Hintergrundwissen hat, dann ist man da nicht mehr so überrascht. Ja. Aber natürlich am Anfang hat mich das schon sehr, sehr geschreckt. Ja. Und was ich dazu sagen muss, ich habe ja, wie ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das war vor ungefähr zweieinhalb Jahren, habe ich dann nachgeschaut bei unseren Browsern, das ist das PubMed, wo man dann eben nachschauen kann, wie viele Publikationen es schon gibt zu dem Thema. Jetzt zum Beispiel, was mich am meisten interessiert, weil ich ja also ein Krebsforscher bin, was Mikroplastik und Krebs betrifft, und dann kam da gar nichts, ja, publiziert in der Datenbank. Dann war ich eigentlich schon erschrocken, weil man gedacht hat, das gibt's ja gar nicht. Also wir haben diese enorme Belastung oder sind dieser enormen Belastung auch ausgesetzt und es gibt eigentlich gar nichts dazu publiziert. Also hat sich offensichtlich niemand wirklich damit beschäftigt, noch auch als Wissenschaftler. Und das hat mich dann schon ziemlich betroffen gemacht. Und dann habe ich beschlossen, mich dem Thema auch zu widmen. Ja. Und dann hat das Ganze begonnen, sozusagen.
Können Sie kurz nur erklären, Mikro- und Nanoplastik, was man sich darunter vorstellen kann?
Ja, Mikro- und Nanoplastik sind einfach Größendefinitionen, die eigentlich mehr oder weniger willkürlich sind, meiner Meinung nach. Also Mikroplastik nennt man alles, was kleiner als 5 mm ist, also doch eigentlich recht groß, weil das sieht man auch noch sehr gut, bis zu einer Größe von 1 Mikrometer. Es gibt auch Leute, die sagen 0,1 Mikrometer, ja, also ein Tausendstel Meter sozusagen. Ja, und dann gibt es eben die Größen, alles, was kleiner als 1 Mikrometer oder 0,1 Mikrometer ist. Und das sind dann eben die Nanoplastik oder Nanopartikel, ja, oder Nanoplastikpartikel in dem Fall. Das nennt man dann also Nanoplastik.
Und woher kommen die? Also wie nehme ich die aus? Über das Essen, über das Trinken atme ich die ein?
Also 90% von dem Mikro- und Nanoplastik nimmt man über die Speisen und über die Getränke ein und circa 10% atmet man ein. Ja, das ist sozusagen jetzt unter den Daumen das, was man heutzutage annimmt. Ja, für uns Personen hier in Europa, ja, oder halt in der westlichen Welt, wo man halt da die Untersuchungen gemacht hat.
Wie kann ich mir das vorstellen? Heißt quasi, so in jeder Verpackung, wo Plastik drin ist, reiben sich auch solche Mikro- und Nanopartikel ab und kommen dadurch ins Essen, das ich dann dadurch esse?
Also es ist so, dass wir unterscheiden primäres Plastik oder Mikroplastik und sekundäres Plastik oder Mikroplastik. Das Primäre wäre das, was intentionell also produziert wird. Das sind zum Beispiel die Pellets, die kleiner als 5 mm sind. Also das sind einfach die Transportform für eben das Plastik. Zum Beispiel jetzt in Kosmetika oder in diese Plastikpellets, die man auch zum Transport verwendet, um das Plastik um die ganze Welt zu transportieren, ja, oder zu transportieren. Und das sekundäre Mikroplastik, und das ist eigentlich das überwältigende Mikroplastik, wovon wir eigentlich reden, zum größten Teil, und das, was uns auch am meisten Sorgen macht, weil sich das am wenigsten verhindern lässt, ist eben das, was sich durch physische Einwirkung oder durch chemische oder durch auch UV-Strahlung abreibt oder eben zerfällt, ja, in der Natur, oder eben zum Beispiel, also die häufigste Form von Mikroplastik ist ja durch den Reifenabrieb entstanden oder entsteht durch Reifenabrieb. Das ist eben das sekundäre Mikroplastik und dieses ist ja unkontrollierbar praktisch, sich ausbreitend in der Natur, auf der Straße, wird dann immer kleiner gerieben, kommt dann ins Trinkwasser, kommt auf die Felder, kommt in die Natur und verbreitet sich eben auf der ganzen Welt, weil es immer kleiner zerfällt und dann quasi wie ein Aerosol sich ausbreitet und dann nachgewiesen wird in der Arktis, in der Antarktis, aber auch auf Mount Everest. Also es gibt keinen Platz auf dieser Erde, wo man sich davor wirklich schützen kann. Und natürlich ist es das, was uns am meisten besorgt, ja, weil es eben so unkontrollierbar ist und auch nicht nachweisbar ist. Es ist also jetzt nicht wie eine Radioaktivität, dass jetzt sozusagen dass man mit einem Geigerzähler sagen kann, ja, da in Tschernobyl, da ist die Belastung sehr hoch, da kann man es aber auch messen, ja, und was weiß ich, bei uns im Wald ist es jetzt schon viel besser, weil man kann es nicht mehr nachweisen. Nein, also Mikroplastik ist so klein, Nanoplastik ist so klein, man kann es dann nicht mehr sehen, man kann es aber auch nicht nachweisen, weil wir auch nicht die Möglichkeiten haben, diese Partikel ohne weiteres nachzuweisen. Ja, also das sind dann schon Labormethoden, wo man dann wirklich also dieses Material dann in das Labor mitnehmen muss und dann, um das dann dort zu untersuchen. Ja, aber jetzt, ich kann jetzt nicht in den Wald gehen und sagen, ich gehe jetzt auf Mikroplastiksuche, also mit so einem Handgerät, ja, wie man so einen Geigerzähler eben hat, sondern da muss man schon dann Proben mitnehmen und dann ganz gezielt suchen. Ja.
Und irgendwann kommt es dann in mein Verdauungssystem, in meinen Verdauungstrakt. Plastik ist für uns so alltäglich und es gibt es auch schon einige Jahrzehnte. Wie kann das sein, dass das noch nicht so gut erforscht ist?
Genau, also das hat mich auch am meisten schockiert, weil ja wir ja sehr viele Toxine haben und ich bin ja Pathologe und Labortierpathologe auch. Wir machen ja sehr viel Untersuchungen, auch im Bereich der pharmakologischen Diagnostik zum Beispiel oder um toxische Eigenschaften von Substanzen zu überprüfen und machen extrem aufwendige Untersuchungen, auch in kleinerem Maßstab sozusagen. Und hier haben wir eine unglaubliche globale Belastung mit exponentiell steigenden Produktionen von Plastik, die jedes Jahr exponentiell steigen und wo auch eben der Kunststoff in der Umwelt exponentiell natürlich zunimmt, ja, das wissen wir, und in den Meeren und so weiter und Flüssen etc. nimmt diese Belastung zu, aber es gibt nichts Wesentliches, was wir wissen jetzt zur Auswirkung auf unsere Gesundheit, ja, und auf die Gesundheit zum Beispiel von Säugetieren. Ja, es gibt ja einige Untersuchungen schon in maritimen Organismen, einfach weil da die Belastung und weil da die Tiere auch zugänglich sind und weil man dann auch schon makroskopisch eigentlich sieht, also mit freiem Auge, also Sie kennen ja alle die Bilder von diesen Fischen und Vögeln, die eben unglaublich viel Plastik geschluckt haben, die dann auch daran zugrunde gehen, ja, aber was das Mikroplastik, das jetzt bei uns am Teller landet und die berühmte Kreditkarte, die wir zu uns nehmen jede Woche, über das gibt es eigentlich noch nichts, ja, und das muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich schockiert.
Und Sie beschäftigen sich dann aber explizit auch mit krebserregenden Folgen von dem Plastik.
Genau, also für mich jetzt meine Hauptmotivation, mich damit zu beschäftigen, eben um zu schauen, ob wirklich jetzt chronische Erkrankungen wie eben Tumore es sind, ob die durch Mikroplastik mit ausgelöst werden können, ob das Mikroplastik jetzt, wenn es im Körper ist, dann eben auch Krebs eventuell auch beschleunigen kann und auch dann eben die Ausbreitung, also die Metastasierung von Tumorzellen im Körper beschleunigen kann. Das sind eben Dinge, die nicht bekannt sind, ja, und die wir eben jetzt dringend, glaube ich, erforschen wollen. Und ich merke auch aus der Resonanz jetzt allein durch den Übersichtsartikel, wo wir uns eigentlich erstmalig mit unserem Konsortium damit auseinandergesetzt haben, dass da eben ein sehr großes Interesse dran ist, weil, glaube ich, viele Leute, wenn sie das hören, ja, denken, ja, warum gibt es da noch nichts? Ja, genauso wie ich schockiert war, wie ich das erste Mal das gehört habe und gesehen habe einfach, dass da dazu nur noch nichts gibt, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, wenn ich jetzt da diese Suchanfrage gebe, dann werden da tausende Artikel kommen, die mir das sagen, ja. Und nachdem die Plastikproduktion in den 50er Jahren begonnen hat, mit ein paar Millionen Tonnen Plastikproduktion, wäre es natürlich interessant zu schauen, ob in der Zeit davor und in der Zeit, wo diese massive Plastikproduktion begonnen hat, ob da ein Anstieg von Tumoren zu beobachten ist und ob diese Tumore eben mit Plastik, also angereichert sind und ob diese Plastikanreicherung dann auch mit einer schlechten Prognose zum Beispiel oder mit einem gewissen schlechteren klinischen Verlauf korreliert. Ja. Und das wären eben so Dinge, die mich eben sehr interessieren und auch eben die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir das jetzt gemeinsam machen auf der ganzen Welt. Wir haben ja ein weltweites Netzwerk aufgebaut von Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen, die das eben sehr interessiert.
Und inwiefern kann das dann überhaupt möglich sein? Spielen da die Partikel an sich eine Rolle oder geht es um die, wie so oft schon erwähnten, Weichmacher, die dann quasi den Hormonhaushalt von Menschen durcheinander bringen?
Also uns geht es jetzt primär einmal, ja, also nachdem ja da zu dem Plastik selbst, ja, also zu den Grundformen, ja, das sind also das Plastik kommt ja aus der fossilen Wirtschaft und wird ja praktisch aus entweder aus Erdgas oder aus Erdöl produziert, also als Polypropylen oder Polyethylen. Und da ist dann eben die Frage sozusagen, wie kann man diese Problemstellung jetzt am besten greifen, ja, indem man eben einfach nur die primären Komponenten jetzt anschaut, ja, und nicht jetzt die Additive, ja, weil die kommen ja noch dazu. Also wir wissen ja, dass das Plastik eine große Oberfläche hat, ja, auch das Mikroplastik einfach, das sind ja organische Moleküle, die sind ja entstanden ursprünglich, also das Kohlenstoff aus dem Erdöl und Erdgas entstanden, es sind ja alte Urwälder aus viele Millionen Jahre her oder Dinosaurier oder was auch immer. Das sind organische Moleküle, die dann auch sozusagen, wenn man sie in die Einzelteile zerlegt und dann verwendet, die dann auch sozusagen binden können. Zum Beispiel, wenn die klein genug werden, können sie sogar wieder an Zellmembranen und an Zellbestandteile in unserem Körper binden. Ja. Und diese berühmte Weichmacher, also diese Phthalate, die hormonelle Aktivität haben, die sind jetzt nicht primär auf unserem Programm, weil dazu gibt es ja schon einige Informationen. Ja. Uns geht es ja um das primäre Mikroplastik, also wie es sozusagen aus der Maschine kommt, ob dieses primär mal krebsauslösend ist und nicht jetzt über die sozusagen Additive, die wir ja schon kennen, ja, also die sind ja schon gewissermaßen bekannt. Das ist sozusagen jetzt etwas, was primär jetzt nicht auf unserem Portfolio steht, sondern dieses riesenschwarze Loch Mikroplastik, primäres, natives Mikroplastik und was es macht, ja, im Körper.
Sie sagen, Sie haben sich jetzt 2 Jahre lang oder 2,5 Jahre lang mit dem Thema schon beschäftigt.
Also intensiver, ja. Also.
Intensiver, genau, intensiver beschäftigt. Haben Sie jetzt seitdem Ihren Plastikverbrauch versucht einzuschränken, weil Sie einfach wissen oder besser wissen, wie sich das auswirken kann?
Ja, also massiv, ja. Also ich habe dann eben mich damit beschäftigt und dann, also ich trinke nichts mehr aus Plastikflaschen, ja. Wobei das Thema auch komplexer ist, weil es ist also, wir haben ja schon einige Untersuchungen gemacht, gemeinsam vor allem federführend von den Kollegen in Leoben, und Kolleginnen in Leoben, die ja aus Babyfläschchen eben nachgewiesen haben, dass da Milliarden Kunststoffpartikel, das sind natürlich unglaubliche Zahlen, ja, die einem von Sessel hauen, wenn man das sieht, ja, weil das ist ein halber Liter oder so, oder nicht einmal an Volumen, dann hat man diese unglaublichen Mengen von Plastik da drin. Ne? Aber es ist auch zum Beispiel, also ich habe auch mein Auto verkauft, einfach weil ich nicht mehr auf der Straße fahren wollte, ja, einfach weil mir klar war, was da für unglaubliche Mengen an Kunststoffen entstehen, ja, und die dann sozusagen man unmittelbar ja einatmet, wenn man dann fährt. Ja, und natürlich auch wegen dem CO2, weil das war mir dann auch klar, dass man inklusive ja mit dem Auto eigentlich sehr, sehr umweltfeindlich unterwegs ist. Und das wollte ich eigentlich generell dann auch noch vermeiden. Und ich bin jetzt also nur noch mit dem Fahrrad und zu Fuß und mit der Bahn unterwegs. Und also versuche, so gut es geht, mal jedes Verpackungsmaterial aus Plastik zu vermeiden und oder halt Kunststoff zu vermeiden. Und dann eben auch gerade beim Essen kann man da proaktiv sehr, sehr viel vermeiden. Ja. Wobei natürlich, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen ein Ausdruck der Hilflosigkeit, weil wir eben noch so wenig wissen, dass man einfach versucht halt das zu vermeiden, aber das Unsichtbare zu vermeiden ist halt sehr, sehr schwierig, weil das Mikroplastik kommt ja unsichtbar daher, ja, und wir haben eben keine Nachweismöglichkeiten und das ist ja unser größtes Problem, dass wir erst Messmethoden finden müssen, damit wir hier uns davor schützen können, ja, damit wir wissen können, wo es sich am meisten aufhält und wie man das jetzt Also so eine Alarmanlage für Mikroplastik und Kunststoffe. Ja.
Weiß man da ungefähr, wie lang sich so ein Plastikpartikel im Körper hält? Wird er dann relativ kurzfristig ausgeschieden oder ist der dann quasi, setzt er sich ab und bleibt da für längere Zeit?
Also das sind eben also jetzt Dinge, die jetzt intensiv beforscht werden, also hoffe ich zumindest, also auf jeden Fall von uns. Ja. Wir wissen, dass das Mikroplastik in den Darm hineinkommt, dass es im Stuhl ist, aber wir wissen nicht, was und dass es dort auch wieder ausgeschieden wird, weil das hat der Kollege Schwabel in Wien eh schon vor 2 Jahren haben wir das gesehen, dass eben das Mikroplastik im Stuhl ist, ja, also 2019 publiziert. Die Frage ist jetzt, also was passiert sozusagen mit dem Plastik, was in den Körper dann hineingeht, ja, kommt es dann wieder heraus, wenn es zum Beispiel jetzt in der Leber sitzt oder im Herz oder in der Lunge oder sowas, ja, das, oder im Hirn, das wissen wir nicht, ja, ob das dann auch wieder ausgeschieden wird, das oder ob es dann noch weiter zerfällt, das können wir jetzt noch nicht sagen, ja, weil das sind ja eben Dinge, die wir nicht wissen, ja, also da ist ja ein großer weißer oder ein riesen weißer Fleck auf der Landkarte, ja.
Jetzt haben sie erst kürzlich, also im März, Forscherinnen aus den Niederlanden haben zum ersten Mal Plastik im Blut nachweisen können.
Genau, wir gehen ja davon aus, dass das Plastik aus dem Darm sozusagen dann in die Schleimhaut hineingeht und von dort dann in die Blut- oder ins Lymphgefäßsystem, ja, und von dort dann in die Organe. Und wir sehen, also das können wir schon jetzt sagen, dass wir sehen, dass das Plastik auch in anderen Organen ist, ja, und der Weg dorthin, also wird eben über das Blut vermittelt. Ja. Also das Plastik muss einmal ins Blut kommen, damit es überhaupt sich im Körper verteilen kann. Deswegen war das für mich jetzt nicht so unglaublich überraschend, aber es ist natürlich schon heftig, wenn man das dann das erste Mal sieht, dass das tatsächlich auch dort wirklich einfach im Körper sich verteilt. Ja. Und das ist ja eine ganz tolle Arbeit vom Kollege Dick Wettack, den ich ja gut kenne, der mit uns auch inkorporiert im Micro One. Auch und der auch mit uns die Arbeit gemeinsam geschrieben hat, die ja der Anlass war jetzt sozusagen für den Podcast. Ja.
Sie haben gerade erwähnt, also Micro One, das ist das gesamte Forschungsprojekt, an dem Sie gerade arbeiten.
Genau, also wir haben das sozusagen so getauft, weil es eben gemeinsam mit dem Professor Watzak eben auch aus Wien von der Radioonkologie, also Radiopharmazie, der gesagt hat, Micro One, also für Mikroplastik und eine gemeinsame große Anstrengung, das zu erforschen für die humane Gesundheit. Ja, also der Titel heißt ja auch Microplastics a Hazard for Human Health mit einem Fragezeichen. Ja, also ob es eben ein Problem für die Gesundheit darstellt. Und das wollen wir auch dann eben gemeinsam erforschen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern aus der ganzen Welt.
Wie lange geht das Forschungsprojekt?
Jetzt mal 4 Jahre und wir werden sicher uns, also wir haben ständig Anfragen von Kollegen aus der ganzen Welt, die auch kooperieren wollen, weil offensichtlich wir da einen empfindlichen Nerv getroffen haben und viele Krebsforscher sehen das jetzt auch als Problem. Ja. Also aus irgendeinem Grund war das irgendwie so ein blinder Fleck und jetzt ist das momentan ganz groß im Kommen und Ich finde es auch gut, dass es endlich passiert und es ist auch im Gegensatz zu, wie soll ich sagen, zu der sehr kompetitiven Krebsforschung, ja, auf einmal wollen alle zusammenarbeiten, weil jeder sieht, dass da so wahnsinnig viel zu tun ist, ja, dass man eigentlich nur zusammenarbeiten kann, um weiterzukommen und sich nicht gegenseitig noch konkurrenzieren muss, ja, sondern dass ich einmal eine wahrscheinlich nicht zu kurze Phase sein wird, wo man einfach gemeinsam an vielen Fronten arbeiten muss, um weiterzukommen.
Im Umkehrschluss, also wird irgendwann die Lösung sein müssen, dass man die Plastikproduktion und die Verwendung von Plastik drastisch einschränkt?
Naja, also ich denke, dass es sicher ein massives Umdenken stattfinden muss, ähnlich wie auch im Bereich des Klimas, einfach wo man sagt, man kann jetzt nicht ständig noch mehr produzieren, ja, und in die Umwelt hineingeben, ja, weil einfach die Umwelt auch damit nicht zurande kommt. Das sehen wir in vielen Bereichen, gerade im maritimen Bereich sehen wir das, ja, wo einfach dann so viel Plastik akkumuliert. Sie kennen ja die Bilder, wo dann die Strände komplett verseucht sind und auch sicher der Meeresgrund verseucht ist, sodass man sich fragt, wie kann da noch wie können da Fische überhaupt noch oder Lebewesen überhaupt noch existieren? Ja? Man muss sich dann eben fragen, wie kann man das so kanalisieren, dass die Produktion sozusagen nicht immer neues Plastik produziert, sondern das Produzierte sozusagen wieder einfängt und dann sozusagen wiederum recycelt, ja, wie man sagt auch.
Und auch jeder persönlich kann natürlich sich entscheiden, eine Glasflasche zu kaufen statt einer Plastikflasche zum Beispiel.
Ja, natürlich, ja. Und wo man sich zum Beispiel auch aufhält, ob man sich jetzt auf einer belebten Straße noch sinnvoll ist, zum Beispiel sich hinzusetzen und was zu essen zu trinken oder sowas, aber ob man das nicht auch massiv einschränken sollte, gerade dort, wo viele Millionen Leute leben oder tausende Leute leben, dass man dort zum Beispiel den Straßenverkehr einfach massiv einschränkt, dass man nicht ständig diesen massiven, dieser Verschmutzung und dieser Kontamination ausgesetzt ist. Ja, das kann man ja auf jeden Fall schon machen, weil das kostet auch nichts, das ist einfach eine Vermeidung. Oder zum Beispiel Textilien aus Naturfasern verwenden, statt eben Kunststofffasern oder sowas, wo wir ja wissen, dass das auch in der Atemluft dann zu Hause im eigenen Abwasser dann ist und so weiter und so fort. Das sind einfach Dinge, die man einfach beachten kann jetzt schon, wo man jetzt schon von dem, was wir jetzt schon wissen, kann man hier schon einiges tun.
Vielleicht zum Abschluss noch, gibt es konkrete nächste Forschungsziele oder Forschungsprojekte von MicroBond?
Also das erste sicher, also dieser Rückblick, diese retrospektive Perspektive auf die Tumoren, die wir schon haben in unseren Archiven, in unseren Biobanken und anzuschauen, wie da die Belastung ist und ob die eben mit diesen Erkrankungen einhergeht, beziehungsweise die Versuche jetzt sozusagen, ob diese jungfräulichen Mikroplastikpartikel auch bei der Krebsentstehung und so weiter mithelfen. Ja. Und das sind einmal einfach diese primären Diagnosen einmal zu stellen, ja, dass man diese, und dann auch bei welcher Dosierung fängt das ja an. Wir wissen ja aus der Pharmakologie, ja, dass die Dosis das Gift macht. Ja, und die Frage, ab welcher Konzentration von Plastikpartikel ja, fängt sozusagen dann die Krebsentstehung an, wenn es so wäre. Ja. Also das sind ganz wichtige sozusagen Ziele, ja, weil dieser Spruch, die Dosis macht das Gift, ist ja eine ganz, ganz wichtige, ja, und wir sind ja leider schon sehr weit fortgeschritten mit der Dosierung, ja, weil wir ja ständig in einer Welt leben, wo das allgegenwärtig ist, ja, und das heißt, bevor wir weiter fortschreiten mit Produktion etc., müssen wir uns einmal innehalten und sagen, okay, wie ist der Status quo und wie können wir von hier weitergehen. Ja. Und wie sagen die Amerikaner, a dying planet, ja, also auf einem sterbenden Planet kann man einfach nicht also gut leben. Ja. Und deswegen denke ich mir, ist es jetzt so wichtig, jetzt in dieser Zeit sich um diese Dinge mal zu kümmern auch. Ja. Also weil ich vermute, dass diese Menge an Kunststoffen, die uns da hier unsichtbar umgeben, dass die jetzt nicht unbedingt günstig sind für uns. Davon gehe ich jetzt einmal aus, ja. Aber was wirklich die Gesundheitsfolgen sind, das wird jetzt eben die spannende Frage und wo die Grenzdosierung ist, ja, die wir uns maximal aussetzen dürfen.
Dann wünsche ich mal viel Erfolg beim weiteren Forschen und ich hoffe, dass das Gift noch nicht gar so giftig ist.
Ja, das hoffen wir alle sehr, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das wissen wir ja eben leider noch gar nicht, was ja für uns natürlich sehr spannend ist, aber auf der anderen Seite natürlich immer sehr mit Klammern. Also Klammerngefühl sitzen wir vor unserem Messgerät. Ne?
Dann vielen Dank für das Gespräch. Dann.
Bitte sehr. Alles Gute.